Ja, es gibt, wie gesagt, heute einen kleinen Nachschlag zu unserer Predigtreihe, die Zukunft Gottes gemeinsam entdecken. Und Nachschlag deshalb, weil Gott mir einfach in der Beschäftigung mit diesem Thema nochmal was aufs Herz gelegt hat, was ich gerne heute Morgen mit euch aus der Bibel heraus teilen möchte. Und ich habe mein Fußballfeld hier aufgemalt und einige von uns haben ja auch eine gewisse Affinität zum Fußball. Es ist ja ein wunderbares Spiel, auch wenn manche Begleitumstände natürlich unschön sind in der heutigen Zeit. Aber das Spiel an sich ist ein schönes Spiel. Also ich habe euch hier ein Spielfeld aufgemalt, es sind keine Mannschaften drauf und der Ball rollt auch noch nicht. Jetzt gucken wir mal, dass es sich beruhigt hier. Der Ball rollt auch noch nicht. Aber was würdet ihr sagen, es fehlt etwas ganz Entscheidendes. Was fehlt auf diesem Spielfeld? Wie gesagt, die Mannschaft natürlich noch nicht da, der Ball rollt noch nicht. Aber was fehlt auf dieser Zeichnung? Hier ist ein Fußballexperte auf dem ersten Blick, Jochen. Natürlich, die Tore fehlen hier. Hier sind keine Tore. Und ich möchte euch einfach mal illustrieren, wie so manches Spiel gelaufen wäre, das uns von Herzen erfreut hat, wenn es keine Tore geben würde. 1974, Helmut Rahn, Herbert Timmermann sagt, Helmut Rahn kommt aus dem Hintergrund und er müsste schießen und Rahn schießt, aber dadurch, dass es keine Tore gibt, geht der Ball ins Aus. Das Wunder von Bern bleibt aus, 1974. 1974, 20 Jahre später, Rainer Bonhof spielt sich hier durch, wunderbar, vernascht die holländischen Abwehrspieler, passt in den Strafraum rein, hier steht Gerd Müller in seiner unnachahmlichen Art, dreht er sich, schießt aufs Tor, ins linke Eck hinein, aber da ist kein Tor. Die Weltmeisterschaft 1974 hätten wir nicht gewonnen. Drittens, 1990 in Rom, Rudi Völler dringt in den Strafraum ein. Der argentinische Abwehrspieler verhält sich ungeschickt, es gibt Strafstoß. Matthäus ist eigentlich unser Kapitän, er würde gerne schießen, aber er traut sich nicht zu, weil er in der Halbzeitpause seine Schuhe ausgetauscht hat. Und dann sagt er zu seinem Freund, Andi Brehme, mach du das. Andi Brehme nimmt den Ball, legt ihn auf den Elfmeterpunkt und will links ins Eck unten schießen. Aber natürlich kein Tor, kann es auch keinen Sieg geben. Und dann natürlich, was uns in aller großer Erinnerung ist, 2014, nicht? Schürrle läuft hier links, spielt die Abwehrspieler aus, flankt hier in den Raum rein. Hier wartet Mario Götze und der Kommentator sagt, Mario, mach ihn und Mario macht es. Und er schießt am Tormann vorbei, aber da kein Tor da ist, werden wir auch 2014 kein Weltmeister. Ihr Lieben, ihr merkt, wie wichtig für das Fußballspiel das Tor ist. Das Tor ist das Ziel. Das Tor ist das, was letztendlich, worauf es drauf ankommt, worauf man sich zu fokussieren hat. Und warum erzähle ich uns das mit diesem Fußballspiel? Weil ich uns gerne fragen möchte, wir wissen, beim Fußball sind die Tore ganz entscheidend, weil sie das Ziel sind. Aber sind wir manchmal in Gemeinde auch davon überzeugt, dass wir ein Ziel brauchen? Oder sind wir als Gemeinde oftmals unterwegs, wie die Spieler hier auch, wie eine tolle Mannschaft. Wir können gut miteinander dienen, wir wissen, wo jeder seinen Platz, seine Gaben hat, seine Leidenschaften hat. Wir spielen auch gut miteinander, kombinieren miteinander und wenn es mal ein bisschen hakt, vertragen wir uns wieder oder mehr oder weniger. Aber wir haben eine gute Mannschaft und sind gut miteinander unterwegs, eine tolle Performance. Aber wir haben kein Ziel, ihr Lieben. Wenn wir kein Ziel haben, macht das ganze Schöne hier auf diesem Spielfeld, auch in der Gemeinde, letztlich keinen Sinn. Wir brauchen ein Ziel, einen Fokus, worauf wir hinwollen mit dem, was wir gut können und wofür Gott uns gebrauchen möchte. Noch ein zweites Szenario. Man könnte jetzt sagen, okay, machen wir hier die Tore rein, so wie es ist gehört. Aber Fußball sollte sich auch manchmal verändern, nicht? Um attraktiv zu bleiben. Warum nur ein Tor auf jeder Seite? Wir könnten doch auch sagen, wir machen hier noch ein Tor hin, an der Seitenlinie. Und wenn da eins ist, machen wir hier auch eins. Und warum nur auf dieser Spielhälfte? Man könnte doch dann auch hier noch ein Tor machen und hier auch eins, dann ist es wieder gleich. Und jetzt kommt mir noch eine ganz besondere Idee, warum, hier haben wir schon eine schöne Linie, warum machen wir nicht eigentlich im Mittelkreis auch noch ein Tor? Und da kann man von beiden Seiten ein Tor schießen, nicht? Entweder von hier oder von da. Aber was passiert, wenn wir so viele Tore auf dem Fußballfeld aufstellen, ihr Lieben? Das mag attraktiv sein, es mag vielleicht auch irgendwie unterhaltsam sein, aber letztendlich verzetteln wir uns alle. Und keiner hat mehr richtig so den Überblick, warum wir eigentlich spielen und wie viel steht und wie es ausgehen wird und was eigentlich los ist auf dem Spielfeld. Also Zwischenziele, kleine Tore sind gut, aber sie dürfen das eigentliche Tor, dürfen sie nicht ersetzen und auch gar nicht untergraben. Und ihr Lieben, kann es sein, dass wir in der Gemeinde oder Gemeinschaft manchmal auch so unterwegs sind? Da hat die Gruppe hat hier ein Ziel, die andere Gruppe macht da ihr Tor auf und hat ihr Ziel, wohin sie drauf arbeitet. Und die manchen sagen, na, wir bleiben in der Gemeinde Mitte und dann machen wir mal hier und da. Aber wir haben nie das große Ganze, nicht? Und man fragt sich eigentlich, warum sind wir so aktiv unterwegs? Und das ist irgendwie schön, aber wofür und wozu machen wir das Ganze? Ich möchte einfach hier an diesem Spielfeld Illustration einfach mal zeigen, wie wichtig ist, dass es auch im Gemeindeleben oder vielleicht auch im privaten Leben als Familie oder in der Ehe oder auch im Miteinander, dass wir da auch ein Ziel haben und wissen, wozu machen wir das und warum machen wir das. Und da möchte ich uns heute Morgen ein klein wenig mit hineinleben. So wie im Fußball die Tore wichtig sind, so sind in Beziehungen und auch in einem Zukunftsprozess, wie es wir angefangen haben als Gemeinde, ist ein Ziel wichtig. Oder ich möchte sogar sagen, mit dem nächsten Bild, ihr könnt es hier vorne dann sehen, es ist ein Big Picture nötig, ein großes Bild. So wie beim Fußball die Tore das große Bild sind, da muss der Ball hin, dahin muss er rein, um zu gewinnen. So gibt es auch ein Big Picture, denke ich, immer entweder für dein persönliches Leben, für ein Eheleben, für ein Leben in einer Gruppe oder auch für ein Leben in einer Gemeinde. Big Picture, das große Bild. Was ist damit gemeint? Ich möchte ein klein wenig erklären. Es ist ein Zukunftsbild, das einfach nur skizzenhaft da ist. Also dieses Bild muss nicht sonderlich konkret sein. Ich werde gleich mal Beispiele nennen. Es muss nicht sonderlich konkret sein, wie bei einem Plan oder bei einer Zielvorgabe oder bei einer Aufgabenbeschreibung. Da müssen die Dinge sehr konkret sein und klar, bis ins Detail. Ein Bild, ein Zukunftsbild, ein Big Picture kann ganz abstrakt sein. Ich möchte mal Beispiele nennen. Steve Jobs, Gründer von Apple, leider früh verstorben. Der hatte 1976 dieses große Bild in seinem Herzen, ein Computer für jedermann entwickeln. Heute ist dieses Bild Realität. Jeder kann einen Computer haben. 1976 war das sein Big Picture. Jeder einen Computer. In diesem großen Bild, das kann man sich sehr gut merken, aber in diesem großen Bild ist nicht gesagt, wie er das machen möchte, welche Prozesse nötig sind, welche Aufgaben, welche Mitarbeiter er braucht. Das ist nicht der Sinn vom Big Picture. Das Ziel vom Big Picture ist einfach, die Wirkung in der Zukunft zu beschreiben. In kurzen Worten, so dass es sich jeder merken kann. Henry Ford, 1863 bis 1947, der Gründer von der Autofirma Ford. Der hatte ebenfalls so ein großes Bild. Der hat gesagt, ich will ein Auto bauen für die breite Masse. Ein Auto bauen für die breite Masse. Das war sein Bild. Aber dieses Bild beschreibt nicht, wie das zustande kommen kann, wie man das erfüllen kann, welche Bedingungen dafür wichtig sind, welche Mitarbeiter er braucht und so weiter und so fort. Merkt ihr das große Bild? Ich hatte ein Gespräch mit einem Brautpaar, junge Leute natürlich, die sich verliebt haben und diese Liebe nun einen Schutzraum geben möchten für ihre Ehe. Und ich habe sie gefragt, Mensch, was ist denn so euer Ziel für euer Eheleben? Habt ihr so eine Vision für euch, für eure Beziehung, für eure Jahre, die ihr miteinander auf dieser Erde teilen wollt? Habt ihr so ein Bild für euer gemeinsames Leben? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und wir haben gemerkt, irgendwie liegt es uns gar nicht so nahe, darüber nachzudenken, groß zu denken, was ist eigentlich so unser gemeinsames Bild für die Zukunft. Wir sind besser darin, die nächsten Schritte zu sehen, nicht diese Aufgaben, diesen Plan erstellen, diese Details beachten und dann wird es schon. Aber mal groß zu denken über ein Bild, was uns trägt, was uns motiviert, was uns eint, was uns voranzieht und trotzdem fokussiert. Und dann im Gespräch mit diesem Brautpaar kam ein Satz heraus, den möchte ich euch gerne sagen, der heißt: Wir möchten Hand in Hand durch dieses Leben gehen. Wir möchten Hand in Hand durch dieses Leben gehen. Und da steht jetzt auch nicht näher erklärt, wie das geschehen kann, nicht? Dass die Liebe nicht erkaltet. Wie das geschehen kann, dass man nicht über Scheidung redet oder Scheidung nicht praktiziert. Das sind viele Dinge nicht geklärt. Aber es ist ein Bild, das von Herzen kommt. Wir wollen Hand in Hand. Das heißt, hier sind wir vereint, aber jeder hat ja noch eine andere Hand, da hat er auch viel Freiheit. Sein eigenes Ding zu machen, aber wir wollen Hand in Hand durch dieses Leben gehen. Ich fand es ein schönes Bild, das motivieren kann, das ein Ziel gibt, das einen Fokus gibt und das auch eint an dieser Stelle. So, und solch ein Big Picture, das motiviert, das begeistert, das vereint, das fokussiert, darum soll es eigentlich gehen, das schlicht und einfach ist und zielführend ist. Und jetzt möchte ich euch fragen, habt ihr solche Big Pictures, solche großen Bilder, die so einfach sind und so motivierend sind und ziehen, nach vorne ziehen, habt ihr die in der Bibel schon mal entdeckt? Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, und zwar in die Berufung von Mose. Und Mose war ja in Hirte in Ägypten, das Volk war dort in Gefangenschaft, war unfrei über viele, viele, viele Jahrzehnte und Jahre. Und Mose hat Gott zum Leiter berufen, und Gott gibt diesem Mose im Verlaufe eines Gesprächs solch ein großes Bild, so ein Big Picture. Und da möchte ich uns jetzt mit hineinnehmen. Wir lesen aus 2. Mose 3, ab Vers 1, und wir stellen zunächst fest, als allererstens, Gott ruft Menschen oder Gott beruft Menschen. In diesem Falle ist es der Mose. Ich lese uns den Text, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass Mose hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Und Mose antwortete, hier bin ich. Viele kennen diese Geschichte aus dem Kindergottesdienst, und sie ist für Kinder auch immer spannend, nicht? Wie kann etwas brennen, ohne dass es zerbrennt? Was ist da los an diesem brennenden Dornbusch? Aber das zieht sich wie ein roter Faden, ihr Lieben, durch diese Bibel, was wir hier sehen, dass Gott Menschen ganz allgemein in seine Nachfolge ruft. Gott hat dich und mich in seine Nachfolge gerufen. Deshalb sind wir Kinder Gottes geworden. Deshalb sind wir Jünger, weil Gott uns in die Nachfolge gerufen hat. Aber Gott ruft auch einzelne Menschen in ganz bestimmte Aufgaben hinein. Abraham, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. David, der Hirtejunge, wird König. Nehemia, baue du die Stadtmauer Jerusalems wieder auf. Paulus, der du mich verfolgt hast, sagt Jesus, werde jetzt ein Jesu-Jünger und baue das Reich Gottes. Und hier Mose, vom Schafhirten zum Hirten des alttestamentlichen Volkes. Ihr lieben Gott, darf ich uns das neu zurufen? Gott ist ein rufender und ein berufender Gott. Damals wie heute und auch in Zukunft. Und manchmal bedient er sich ganz merkwürdiger Dinge, wie hier zum Beispiel diesen brennenden Dornbusch, der einfach nicht verbrennt. Und das macht Mose neugierig. Manchmal schenkt Gott in dein, in mein Leben etwas hinein, wo wir uns wundern. Und ihr Lieben, dann sollten wir diesem Wundern nachgehen. Entweder in Gedanken oder hier, Mose, ich will das sehen, was da los ist. In diesem Wundern über etwas in deinem Alltag kann es sein, dass Gott zu dir sprechen will ganz neu. So erleben wir das hier bei Mose. Und Gott spricht Mose bei seinem Namen an, und Mose antwortet geistesgegenwärtig, hier bin ich. Und diese Bereitschaft, Herr, hier bin ich, wenn wir die mitbringen in unserem Herzen, Herr, hier bin ich, ich stelle mich dir neu zur Verfügung, das ist so wichtig, ihr Lieben, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, sich Gott neu zur Verfügung zu stellen. Hier sind wir, hier bin ich. Und dann erleben wir der zweite Gedanken, so geht unsere Begebenheit hier fort. Gott ruft oder beruft zu Großem. Ich lese uns den Text. Er, Gott, sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, worauf du stehst, ist heiliges Land. Und Gott sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie nun errette aus der Ägypter Hand. Also Gott stellt sich zunächst einmal bei Mose vor, ganz persönlich, bevor er ihm mit seinem Anliegen vorstellt, sich sein Anliegen vorstellt. Und das Erste, was wir hier sehen können, dass Gott sagt, ich bin der Herr deiner Väter. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters. Der Vater von Mose hieß Amram. Leider wissen wir nichts Näheres. Aber Gott möchte Mose erinnern, du, schon dein Vater hat mit mir gelebt. Gott möchte zu Mose Vertrauen entwickeln. Deshalb sagt er, ich bin der Gott deines Vaters Amram. der hat schon dir nachgefolgt und dir und mir gedient. Ich bin aber auch Gott Abrahams, der Glaubensvater aller. Und ich bin der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Isaak, der Erzväter, und Gott Jakobs, der Stammvater für das Volk Israel. Merkt ihr, wie Gott sich hier vorstellt? Hier möchte er Vertrauen schaffen zu dem Mose. Vertrauen schaffen zu dem, was dann noch kommt. Und deshalb sagt er eben zu ihm, ich bin der treu Fürsorgende und ich bin schon deinen Vätern vertraut, deinem leiblichen Vater. Ich bin dir mit Abraham vertraut gewesen, dem Glaubensvater, und ich bin den Erzväter und dem Stammvater Israel bin ich auch vertraut. Und jetzt möchte ich dein Vertrauen und mit dir vertrauensvoll weitergehen. Und dann stellt Gott sich noch vor und sagt, ich kenne eure Lage. Ich kenne auch deine Lage. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Gott verschließt nicht die Augen vor deiner persönlichen oder vor unserer Gemeindelage. Ich sehe das, ich nehme das wahr. Und ich habe ihr Geschrei über die Bedränger habe ich gehört. Gottes Ohren sind nicht verstopft. Er hört uns. Auch, und das möchte ich sagen, wenn es uns manchmal anders erscheint oder vorkommt. Und es ist manchmal nicht so einfach, das im Glauben durchzubuchstabieren. Und haben einige unter uns, die da auch ganz neu herausgefordert sind, das durchzubuchstabieren, ob Gott mich wirklich hört, ob er wirklich auch meine Lage sieht oder kennt. Und dann stellt Gott sich noch Mose vor und sagt, ich bin der Herr, der kommt und hilft. Ich bin herniedergefahren und ich errette euch aus der Ägypter Hand. Gott kommt herunter zu uns. In Jesus Christus am deutlichsten wird es sichtbar, nicht? Und davon leben wir, dass Gott herunterkommt zu uns. Mensch wird wie wir und von dort aus seine Mission startet. Lassen wir uns das also bitte nicht rauben, ganz persönlich und auch nicht als Gemeinde. Und wie auch deine persönliche Situation sein mag und wie du Gott gerade erlebst. Ich möchte es mal ganz persönlich an dieser Stelle noch sagen, bevor wir dann gleich auf dieses Big Picture zu sprechen kommen. Ich habe dieser Tage oder schon zwei, drei Wochen her, habe ich eine Karte geschickt bekommen von der Andrea Schweinfurt. Und zwar als Vorbereitung für so einen kleinen geistlichen Impuls zum Kleingruppenleitertreffen. Und dann hat sie uns aber auch nochmal gesagt beim Diakonentreffen, Mensch, was hast du so frisch mit Gott erlebt? Und was ist noch so, um was ist aber auch tief gehen? Also fresh and deep muss es schon sein. Also nicht etwas vor 30 Jahren und nur so an der Oberfläche, sondern was hast du erlebt, was dich neu bewegt hat in die Tiefe und was aber auch noch frisch ist, sodass man es erzählen kann. Und ich habe dann an diesem Abend diese Karte hochgehalten und habe gesagt, dass hier sind viele Charakterzüge Jesu abgebildet. Nicht Schuldvergeber, Wunderheiler, Liebegeber, Herzverbinder, Trostspender, Angstnehmer, Friedensbringer und so weiter und so fort. Angesprochen hat mich Mutmacher. Weil so habe ich Gott ganz frisch oder auch im Tief erlebt, dass Gott mir Mut gemacht hat in vielen Dingen. Aber ich habe auch etwas in meinem Leben, ein, zwei Bereiche, und das sage ich jetzt hier ganz, ganz ehrlich, wo ich nicht ermutigt bin von Gott, eher entmutigt. Einen in meinem persönlichen Bereich und einen auch im Gemeindebereich. Und wo ich jetzt auf diese Karte geschrieben habe, hier oben, Alleinelasser. Hier empfinde ich, dass Gott mich alleine lässt. Ich weiß, dass ich es nur empfinde, dass ich das nur so gefühlsmäßig wahrnehme, dass es vom Wort Gottes her nicht gedeckt ist. Darf ich was anderes lesen und wahrnehmen? Aber ihr Lieben, von meinem Gefühl her fühle ich mich in diesen zwei Bereichen von Gott allein gelassen. Und ich habe es bewusst hier reingeschrieben, weil ich finde, es darf dazugehören in mein Glaubensleben. Und vielleicht geht es ja genauso, dass du sagst, ich fühle mich von Gott allein gelassen. Oder vielleicht findest du einen anderen Begriff, der deine Situation beschreibt. Aber dann möchte ich dich jetzt, wie Gott sich Mose vorstellt, dir auch sagen, dass Gott sagt, ich kenne deine Lage, auch wenn du es vielleicht nicht so spürst. Ich sehe dich. Ich höre, wie du zu mir schreist, was du zu mir sagst. Und es wird der Tag kommen, in dem ich dich rette und in dem ich mich aufmache, zu dir komme und in dem ich dir eine Zukunft anbiete, die dir gut tun wird. Wollen wir im Vertrauen auch weitergehen in den Tiefen unseres Lebens? Und jetzt schauen wir, wie Gott mit Mose weitergeht an dieser Stelle. Jetzt gibt Gott dem alttestamentlichen Volk unter Mose sein Big Picture, sein großes Bild. Und ich bin herniedergefahren, ich lese uns nochmal diesen Vers, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe. Und jetzt kommt dieses Bild in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und dann konkretisiert es Gott nochmal durch geografische Angaben in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und dann begründet er es, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Wer kennt dieses Bild nicht, ein Land, wo Milch und Honig fließt? Mag jemand so ehrlich sein, wenn er es wirklich nicht kennt, sich zu melden? Ja, wir kennen das Bild nicht. Seht ihr, und das ist wieder das Kennzeichen von einem Big Picture. Dass man das ein-, zweimal hört und dass es dann im Herzen und im Kopf ist. Und dann fängt es an und darf die Fantasie spielen lassen. Was verbindet man mit einem Land, wo Milch und Honig fließt? Fruchtbarkeit, Segen. Was verbindest du damit? Die Israeliten kommen aus der Knechtschaft. Freiheit, Eigenständigkeit, selber wieder bewirtschaften, nicht nur anderen zu dienen und geknechtet zu sein. Gott schenkt ihnen dieses Bild. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist das Wirkungsbild für die Zukunft. Das will Gott bewirken. Oder Steve Jobs, einen Computer für jedermann entwickeln, ein Auto für die breite Masse, Hand in Hand miteinander durchs Leben gehen. Das sind große Bilder in wenigen Worten. Die motivieren, die ziehen, die einen Fokus geben und die auch vereinen ihr Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass man von Gott solche Bilder geschenkt bekommt. Sei es privat, persönlich, sei es für deine Beziehungen, Familien, die dir wichtig sind und sei es auch für Gemeinde. Jetzt schauen wir dieses Wirkungsbild Gottes an Mose noch ein klein wenig näher an. Ich habe es ja schon angedeutet, es teilt sich ja in zwei Bereiche. Ein Satzteil mit Metaphern, Bild und Honig und eine Erklärung von geografischen Angaben. Was merken wir uns eher? Das Bild Milch und Honig oder die 6 Volksstämme und die 6 Gebiete, die genannt sind? Ich glaube, damals schon haben sie sich eher Milch und Honig gemerkt, als die Aufzählung der Gebiete, um die es gehen soll. Wer war da nochmal alles dabei? Welches Gebiet? Haben wir eins vergessen oder zwei? Oder ach ja, das gehört nicht dazu. Aber Milch und Honig, in ein Land zu gehen, wo Milch und Honig fließt, das kann sich jeder merken. Und ausmalen. Merkt ihr, das ist die Wirkung eines großen Bildes. Und das gibt auch Raum für Romantiker. Das gibt Raum für Leute, die Sehnsucht haben. Milch und Honig. Das gibt aber auch Raum für Strategen und für Planer. Was müssen wir tun? Wir sind hier in Ägypten, dort ist dieses Land. Was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Welche strategischen Maßnahmen sind wichtig? Aber merkt ihr, das Bild zieht nach vorne, nicht die Strategie. Die Strategie ist die Umsetzung. Aber das Bild muss da sein an dieser Stelle. Und es hilft Gott zu erleben in seiner Wirksamkeit. Und wie gesagt, es führt gemeinsam zu etwas Großem. Und jetzt könnte ich hier eigentlich die Predigt beenden und würde das auch gerne machen. Aber die Bibel ist ehrlich und weiterführend. Und jetzt kommt das dicke, dicke Aber. Das dicke, dicke Aber. Und das wollen wir nicht unterschlagen. Das ist so wichtig, dass wir das auch noch vernehmen. Aber Gott muss immer wieder auf die Sprünge helfen. Schon damals bei Mose, dann als das Volk unterwegs war und ich glaube auch immer wieder bis in die heutige Zeit. Gott will uns Bilder schenken, aber er muss uns immer wieder auf die Sprünge helfen, dass wir dahingehend unterwegs sind. Und bei Mose liest sich das so, Gott hilft auf die Sprünge. Ihr habt die Verse hier vorne zum Mitlesen. Gott sprach zu Mose, wer bin ich schon, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Merkt ihr, was bei Mose hängen geblieben ist? Nicht das Bild von Honig Milch erstmal, sondern dass Gott gesagt hat, geh du zum Pharao. Das ist als erstes mal hängen geblieben. Und so setzt das Gespräch dann auch fort, nicht? Ja, wer bin ich schon, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und Gott sprach, ich will mit dir sein. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Hallo Mose, möchte mal reinrufen. Mose, hat Gott sich nicht gerade eben noch dir vorgestellt als der Vater, als der Vertraute deines Vaters, als der Vertraute von Abraham, als der Vertraute von Isaak und Jakob? Hat Gott sich dir nicht gerade eben vertrauensvoll vorgestellt? Und jetzt fragst du wieder nach, wer bist du, was soll ich sagen, wer da kommt, in wessen Namen ich komme? Aber Gott hat Geduld und hilft auf die Sprünge. Ich werde sein, der ich sein werde. So sollst du zu den Israeliten sagen. Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und nach dieser einprägsamen Ermunterung für Mose wiederholt Gott jetzt einfach sein Wirkungsbild für die Zukunft. Und hilft Mose damit auf die Sprünge. Darum gehe hin, versammle die Ältesten von Israel und spreche zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen. Jetzt kommt es wieder, der Gott Abrahams, der Gott Israels, der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Und ich habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. In das Land, wo Milch und Honig fließt. Gott hilft Mose auf die Sprünge. Und der weitere Verlauf, das könnt ihr jetzt nachlesen, 2. Mose bis zu Ende 5. Mose, diese Bücher, da merken wir etwas, wie das immer wieder nötig war, dass Gott ihnen auf die Sprünge geholfen hat. Dieses schwerfällige sich Lösen von Ägypten und dann in der Wüste mal immer wieder zu denken, ach, wie war es doch so schön an den Fleischtöpfen Ägyptens. Wir haben das Manna satt in der Wüste. Wir würden eigentlich mal gerne wieder was richtiges, fleischiges essen. Die unfassbare 40 Jahre dauernde Wüstenwanderung, ihr Lieben. Die ganze Generation, die gehört hat, dass Gott sie in das Land führen wird, wo Milch und Honig fließt, hat es nicht erlebt. Und selbst Mose durfte nur einen Blick tun in das verheißene Land und Gott hat ihn vorher sterben lassen. Und Josua musste dann diesen Sprung machen in das verheißene Land. 40 Jahre unsägliche Wüstenwanderung. Und dann noch diese Aktion mit den Kundschaftern. Was war das denn? Schicken sie die Kundschafter rein. Gut, es gibt unterschiedliche Sichtweisen dann. Aber die Bewertung fällt so negativ aus von den meisten, dass nur 2 positiv gestimmt sind. Na klar sehen wir auch die Schwierigkeiten, aber die einen sahen nur die Schwierigkeiten, 10 Stück. Und nur 2 sahen das Positive. Das Land, wo Milch und Honig fließt, das Gott uns verheißen hat. All dieser weitere Verlauf, den ihr nachlesen könnt, vielleicht auch schon wisst, zeigt, wie wichtig ein Big Picture ist, aber dass es kein Selbstläufer ist. Es ist kein Selbstläufer. Sondern wir müssen sich immer wieder neu dran orientieren, neu dran ausrichten. Und auch wenn es schwerfällt, dieses Big Picture zu erreichen, heißt es nicht, dass wir auf dieses große Bild verzichten sollten. Ganz im Gegenteil, gerade deshalb sollten wir eins haben, damit das nicht passiert, was auf dem Fußballfeld ist, dass wir uns ständig verzetteln und ständig unterwegs sind und dass wir unsere eigene Wüstenwanderung haben, 40, 50 Jahre lang, die nächsten Jahre. Das musste Mose und das Volk verstehen lernen, leider sehr leidvoll. Und ich glaube, dass manche Begebenheiten in der Bibel stehen, damit wir manches Leid uns ersparen, indem wir die Bibel lesen und unsere Lehren daraus ziehen. Und es nicht in das Fahrwasser kommt, wie das alttestamentliche Volk unter Mose kam. Für heute, für dieses Jahr, für uns geht, lasst uns Gott darum bitten, und dazu möchte ich jeden einladen. Lasst uns Gott darum bitten und ihn beten, und wenn es ihr danach ist, auch noch unter Fasten weiterhin. Lasst uns ausstrecken, dass Gott uns am Ende dieses Jahres von diesem Zukunftsprozess ein Bild schenkt. Ein Wirkungsbild, wie Gemeinde, unsere Gemeinde 2027 Gott haben möchte. Ein Bild, das uns motiviert, wenn es durch Wüste geht. Ein Bild, das uns fokussiert und immer wieder auf das Ziel hinbringt. Und ein Bild, das uns eint, mit jung und alt, und ob schon lange im Glauben oder weniger im Glauben, ob Freund der Gemeinde, ob langjähriges Mitglied der Gemeinde. Ich bin mehr denn je überzeugt, dass wir solch ein Bild bräuchten und dass Gott darauf wartet, dass wir uns danach ausstrecken. Wie das Bild aussehen wird, ihr Lieben, keine Ahnung. Aber dass Gott eins vorbereitet, meint er nicht, dass das so sein wird, sein könnte. Fassen wir zusammen, the big picture. Es motiviert, es begeistert, es verbindet. Und ich möchte jetzt ein klein wenig noch das illustrieren. Zum Ende gibt mir noch 2 Minuten mit der Flipchart. Manchmal werde ich gefragt, warum machst du das mit der Flipchart? Ich kann es euch nochmal sagen. Ich mache es aus 2 Gründen, weil wir in der heutigen Zeit in einer Medienwelt leben, wo nicht nur das Wort alleine uns anspricht oder das Wort alleine oft nicht mehr ausreicht, weil wir Medienbildermenschen geworden sind. Und das Zweite ist, weil solch eine Botschaft auf einer Flipchart komplexe Verhältnisse oder komplizierte Dinge, und das Leben ist oft komplex und kompliziert, vereinfachen kann. Sodass ich in der Einfachheit dann eigentlich das Wesentliche habe und das Wesentliche mit hineinnehmen kann in meinen komplizierten und komplexen Alltag. Mit Gott und mit den Herausforderungen, in denen ich stehe. Deshalb mache ich das mit dem Flipchart, ihr Lieben. Und deshalb möchte ich das jetzt hier weitergeben. Also hier steht, das E steht für Ägypten, W steht für die Wüste, die Wüstenzeit und B, P steht für das Big Picture, das große Bild. Und dann haben wir hier Mose. Mose und das Volk Israel. Und sie waren in Ägypten, das war für sie eine Knechtschaft, es war ihnen vertraut, aber sie wollten auch raus und haben Gott geschrien und gebetet, dass er was tut. Und Gott macht etwas und er schenkt ihnen hier dann dieses Bild. Und in diesem Bild hier oben steht Honig, Milch und Land. Und Mose, ich habe euch gesagt, wie lange das gedauert hat, die sind ja nicht nur stracks hier hoch, um dieses Bild zu erleben, sondern die haben sich hier immer wieder im Kreise gedreht. Und am Ende hat Gott doch dafür gesorgt, dass sie hier angekommen sind. Und jetzt kommen wir zu dir und zu mir. Ich mache hier mal ein D und ein I oder ein W für wir. Ganz persönlich, du in deiner Beziehung als Familienvater, als Familienmutter oder in der Ehe oder in welcher Beziehung auch immer oder du alleine. Meinst du nicht, dass Gott für dich persönlich oder für euch als Familienverbund, Eheverbund ein Picture hat, ein Bild hat, aber dass du es vielleicht noch nicht weißt und dass du hier bist? Ich weiß nicht, wie dein Ägypten aussieht, wie du es beschreiben würdest, ganz persönlich. Mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Sehnsüchten dein Ägypten gefüllt ist. Aber du stehst hier irgendwo in deinem Ägypten. Wisst ihr, und jetzt wäre es wichtig, dass du hier sagst, Herr, ich möchte, so wie du Mose ein Bild geschenkt hast, so möchte ich dich doch bitten, schenk mir doch auch ein persönliches Bild oder schenk uns in unser Zusammensein ein Bild. Und dann kommt es darauf an, wie wir diesen Weg gestalten. Vielleicht geht er besser wie bei Mose, weil du hier geguckt hast und gelernt hast, was man vermeiden kann, damit es besser läuft. Aber vielleicht hast du auch Rückschläge und es geht so mal dahin, aber du hast einen Fokus, auf wo du hin möchtest. Und das Gott dir schenkt. Und jetzt kommen wir hier zu uns, zu FEG Heidelberg. Wir machen diesen Zukunftsprozess, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott eine Zukunft für uns bereithält. Und unser Ägypten war die Not, aus der wir uns so langsam herausbewegt haben. Und es hängt uns immer noch ein bisschen nach und das wird auch beim nächsten Gemeindeforum nochmal ein Thema sein. Für alle die noch nicht so schnell auf den Zukunftszug aufspringen konnten und das auch artikuliert haben. Wir werden es nochmal aufgreifen auf dem nächsten Gemeindeforum. Wie ist unser Ägypten als Gemeinde? Das nochmal zu beschreiben und auch nochmal wahrzunehmen. Und wir bitten Gott jetzt darum, dass er uns ein Bild schenkt für 2027. Wie Gemeinde, wie unsere Gemeinde sich dann gestaltet und wie sie leibt und lebt. Und wir machen das jetzt hier von unserem persönlichen Ägypten aus als Gemeinde. Und wenn wir dieses Bild hier haben, also wir sind hier bei 2021. Und wenn wir dieses Bild dann haben, dann haben wir etwas, was uns eint, dann haben wir etwas, was uns fokussiert, dann haben wir uns etwas, was uns begeistert. Und dann machen wir uns auf den Weg durch die Wüste, wie immer die sein mag, nicht? Und zwar in den Jahren 2022 plus. Und ich hoffe, dass wir da viel gelernt haben, dass wir es eben nicht so machen wie hier, dass es gerade geht, aber es wird Rückschläge geben, es wird Einschläge geben, es wird Abbrüche geben. Aber dass wir 2027, ihr Lieben, sagen können, dieses Bild, was Gott uns 2021 geschenkt hat, das hat sich erfüllt, weil wir uns Gott zur Verfügung gestellt haben und weil wir diesen Weg aus unserem Ägypten durch die Wüste dorthin gegangen sind miteinander. Das sind die großen, spannenden Jahre, die auf uns warten. Ich möchte euch einladen, groß von Gott zu denken, weil Gott Großes für uns im Blickfeld hat. Und du kannst es persönlich machen, dann schreib dem Stefan deine persönliche Zukunftsvision, die Gott dir schenkt. Ich habe gesagt, ihr könnt es in der Zweierschaft machen, ihr könnt es als Hauskreis machen. Setzt euch hin, betet, redet, horcht und schreibt das auf, was Gott euch sagt und gebt es dem Stefan. Der wird es mit hineinnehmen in den weiteren Zukunftsprozess. Oder beteiligt euch an einem von diesen geclusterten Schwerpunktthemen. Meldet euch bei uns, bei den Ansprechpartnern. Lest nochmal die Mail vom Stefan. Seid dabei. Lasst uns Großes von Gott erwarten, weil Gott Großes für uns vorhat und ein Bild für uns bereithält. Gott segne sein Wort an uns. Amen.